Wir wollen heute unsere Betrachtung der Offenbarung fortsetzen. Wir befinden uns im Kapitel 6. Heute wollen wir das Kapitel 6 lesen und auch auslegen. Ich denke, ich werde diesen Text vorlesen, auch wenn es ein bisschen lang ist. Und ich sah, wie das Lamm eines von den Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie mit Donnerstimme sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Und als es das zweite Siegel öffnete, hörte ich das zweite lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und es zog ein anderes Pferd aus, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, damit sie einander inschlachten sollen. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben. Und als es das dritte Siegel öffnete, hörte ich das dritte lebendige Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in der Hand. Und ich hörte eine Stimme inmitten der vier lebendigen Wesen, die sprach: Ein Maß Weizen für ein Denar und drei Maß Gerste für einen Denar, doch das Öl und den Wein schädige nicht. Und als es das vierte Siegel öffnete, hörte ich eine Stimme des vierten lebendigen Wesen sagen: Komm und sieh. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name ist der Tod, und das Totenreich folgt ihm nach, und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes willen und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurde weiße Kleider gegeben, und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet wären, die auch wie sie getötet werden sollten. Und ich sah, als es das sechste Siegel öffnete, und siehe, ein großes Erdbeben entstand, und die Sonne wurde schwarz wie ein Härnetzack, und der Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine unreifen Früchte abwirft, wenn er von einem starken Wind geschüttelt wird. Und der Himmel entwich wie eine Buchrolle, die zusammengerollt wird, und alle Berge und Inseln wurden von ihrem Ort weggerückt. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der spricht, der uns nicht in der Unwissenheit lässt, sondern du versprichst gute Dinge und schlechte Dinge. Du versprichst uns das Heil, aber du versprichst auch Gericht für diejenigen, die sich deiner Herrschaft nicht unterwerfen wollen. Lass uns wirklich diese Worte ernst nehmen und dich auch anbeten als den wahren, als den heiligen, gerechten Gott, aber auch als den himmlischen Vater voller Güte und Barmherzigkeit für seine Kinder. Amen. Ja, liebe Geschwister, in unserer letzten Botschaft haben wir gesehen, wie der Apostel Johannes im Geist in den Himmel entrückt wird, emporgehoben wird und Dinge sieht, die keiner von uns gesehen hat. Er sieht Gott in all seiner Herrlichkeit und Heiligkeit und er sieht auch die vielen himmlischen Scharen, die ihn anbeten. Ein wunderbarer Anblick. Gott herrscht in dieser Vision weit über die Wechselfälle der Geschichte und die Versuche der bösen Mächte, sich seinem Willen zu widersetzen. Gott sitzt auf dem Thron. Dann sieht Johannes, wie sich Gottes Plan für die Erlösung der Welt erfüllt. Dieser Plan erfüllt sich nicht durch Macht und Kraft, sondern durch das geschlachtete Lamm, Jesus Christus. Er sieht, wie das Lamm aus der Hand dessen, der auf dem Thron sitzt, ein Buch, eine Buchrolle empfängt, das mit 7 Siegeln versiegelt ist. Und wir haben erklärt in unserer letzten Predigt, dass dieses Buch Gottes zukünftigen Plan für die endgültige Erlösung seiner Auserwählten, das Gericht über die gottlose Welt und auch die Aufrichtung seiner Königsherrschaft enthält. Jetzt kommen wir zum Kapitel 6. Die Kapitel 4 und Kapitel 5 waren eine Einleitung in diese 7 Gerichte, nach der Öffnung der 6 der 7 Siegeln auch erfolgen. Kapitel 6, Vers 1. Johannes sieht, wie das Lamm das erste dieser 7 Siegel öffnet. Übrigens, siebte Siegel werden wir das nächste Mal auch sehen. Heute sind das nur 6 Siegel. Und ich sah, dass das Lamm das erste der 7 Siegel auftat, und ich hörte eine der 4 Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm, komm und sieh. Ja, diese Donnerstimme erinnert auch an die Blitze, die Donnergeräusche und die Stimmen, die im Kapitel 4, wir erinnern uns, im Kapitel 4 kommen aus dem Thron, vom Thron Gottes, gehen aus dem Thron Gottes, solche Geräusche, solche Donner und Stimmen und Blitze, und sie kündigen Gericht an. Eine Erinnerung an das, was auf dem Berg Sinai geschah, damals, als Gott sich dem Volk Israel offenbarte. Vers 2, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und es wurde ihm eine Krone gegeben, und er zog aus als ein Sieger und um zu siegen. Das ist hier der erste der sogenannten 4 Reiter der Apokalypse. Ihr kennt vielleicht den Holzschnitt von Albrecht Dürer. Es gab auch in den letzten Jahrhunderten auch viele, die solche Dinge gemalen haben, versucht darzustellen, diese 4 Reiter der Offenbarung. Diese Reiter erinnern an die Reiter, die der Prophet Zacharja im Kapitel 1 seines Buches gesehen hat. Sind das dort mehr so Pferde, die er sieht, aber auch mit Reiter drauf. Diese Pferde werden so beschrieben, als sie sind aus verschiedenen Farben und erfüllen auch eine bestimmte Aufgabe. Ihre Aufgabe war es damals, Gottes Gericht über die feindliche Weltmächte zu bringen und so die Wiederherstellung des Volkes Gottes in seinem Land zu ermöglichen. Das heißt, Gott interveniert in der Geschichte, hält diese Weltmächte wie Babylon, Persen, nicht mehr Babylon, sondern die Persen und die Meder in Schach und ermöglicht, dass sein Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder Ruhe in seinem Land finden kann. Finde eine ähnliche Situation. Dort sehen wir nicht Pferde oder Reiter, sondern einen Engel des Herrn, als Josua vor dem Land Kanaan steht und Israel bereit ist, auch in das Land einzudringen. Und das ist diese Erscheinung des Engel des Herrn, die eigentlich den heiligen Krieg zur Eroberung Kanaans auslöst. Also eine Ankündigung des Gerichts, dass Gott jetzt eingreifen will zugunsten seinem Volk und zum Richten, also um die feindliche Mächte zu richten. Welche Gerichte werden hier von diesen vier Reitern angekündigt? Und wann geschehen diese Gerichte? Das ist die entscheidende Frage. Ich denke nicht, dass es hier um Gerichte geht, die Gott in der allerletzten Zeiten schicken wird, wie viele Ausleger denken, sondern um die Gerichte, die er im Laufe der Geschichte über die gesamte Menschheit geschickt hat und auch schicken wird. Wir haben beim letzten Mal gesagt, dass sich diese Gerichte unmissverständlich auf das beziehen, was Jesus in seiner Endzeitrede am Ölberg angekündigt hat. Diese Endzeitrede auf dem Ölberg finden wir zum Beispiel in Matthäus Kapitel 24 oder Lukas 21, Markus 13. Und Jesus sagt hier zum Beispiel, ich zitiere aus Matthäus: Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen. Hier wird ein Vergleich gemacht mit einer Frau, die vor der Entbindung steht. Und Jesus sagt, das, was geschieht in der Geschichte, ist nur der Anfang der Wehen. Die Wehen werden immer stärker werden. Das weiß jede Frau, die schon ein Kind gebären hat. Die Wehen werden immer stärker bis zur Zeit der Geburt. Jesus spricht deutlich von Anfang der Wehen. Und interessanterweise greift Paulus auch diese Thematik auf und sagt in Römer Kapitel 8, Vers 22, dass bis jetzt die ganze Schöpfung seufzt und in Wehen liegt. Und zuvor hatte Paulus in Vers 19, also Römer 18, Vers 19, drei Verse vorher, hat er gesagt, dass die Schöpfung auf die Offenbarung der Söhne Gottes wartet. Er personifiziert die Schöpfung und er sagt, die größte Erwartung der Schöpfung ist, dass endlich Jesus Christus sein Reich einführt und dass man doch diese Erlösten in auch diese Herrlichkeit des Lammes auch, dass sie das auch teilhaben. Wenn wir die Zeit betrachten, in der wir heute leben und die wir umgangssprachlich als Zeit der Gnade bezeichnen, neigen wir oft dazu, sie im Wesentlichen als eine Zeit zu sehen, in der Jesus zu Rechten der Majestät Gottes, er ruht zu Rechten der Majestät Gottes auf seinem Thron, nachdem er der Gemeinde den Auftrag gegeben hat, die Welt zu missionieren, die Welt zu evangelisieren. Das ist auch das Bild, was wir von der jetzigen Zeit sehen. Es ist eine Zeit der Gnade. Die Gemeinde hat den Auftrag bekommen, die ganze Welt zu gehen, das Evangelium zu predigen, in der Erwartung, dass Menschen sich bekehren. Und von dem Erfolg dieser Mission hängt das Kommen Jesu Christi ab. Jesus wird kommen, wenn die Gemeinde diese Aufgabe erfüllt und alle Nationen erreicht hat. Das ist das Bild, was wir von dieser Gnadenzeit haben. Die Bibel betont jedoch, dass Gott nicht aufhört. Gott ruht nicht. Jesus Christus ruht auch nicht. Er hört nicht auf, Himmel und Erde durch seine Vorsehung zu regieren. Also im Heidelberger Katechismus zum Beispiel wird über die Vorsehung Gottes gesagt, das ist die Kraft, die Gott anwendet, um über seine Schöpfung, über die Menschen, über die Welt zu herrschen und sie zu regieren. Das heißt, Gott ist ein Herr, der seine Schöpfung regiert. Es ist kein passiver Gott, der sich einfach so den Verlauf der Geschichte anschaut, in der Hoffnung, dass alles gut gehen wird. Die Bibel betont auch, dass das Reich Gottes seit der Verherrlichung Jesu bereits angefangen hat. Also Gott war immer der Herr, er hat immer regiert. Aber ganz besonders hat das Reich seines Sohnes Jesu Christi angefangen nach seiner Verherrlichung, nach seiner Verstehung und seiner Himmelfahrt, seitdem Jesus zu Rechten der Majestät Gottes sitzt. Er sitzt dort als Herr und König. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 34, dass wir am Ende sind, das heißt, dass wir das Ende der Geschichte erreicht haben, wenn Jesus das Reich Gott dem Vater übergibt. Das dafür spricht, dass Jesus schon herrscht. Und wenn er am Ende alle seine Feinde besiegt hat, wie Paulus hier sagt, nachdem er alle Herrschaft, Gewalt und Macht vernichtet hat, wird er dieses Reich seinem Vater übergeben. Und dann wird das Reich Gottes sichtbar anfangen. Aber Jesus herrscht schon als König. Er ist schon der König dieser Erde. Das heißt, falsch zu sagen, dass der Teufel der König dieser Erde ist. Er ist vielleicht der Fürst der Welt, der bösen Welt. Aber er ist nicht König. Jesus herrscht als König, wie das Lied es auch erkannt hat. Und deshalb sind die in Matthäus 24 oder Markus 13 oder Lukas 21 angekündigten Nöte keine Zufälle der Geschichte. Es ist, oft verstehen wir oder lesen wir diese Verse so, als Jesus sagen würde, gut, ich gehe jetzt weg, ich werde kommen und leider in der Zwischenzeit werden viele Dinge geschehen, wofür ich nichts kann. Ja, das liegt an der Bosheit der Menschen, dass sie werden euch verfolgen und so weiter. Das ist nicht so. Diese Dinge hängen schon von Gottes Souveränität ab. Sie sind keine Zufälle der Geschichte, sondern finden eng unter der Kontrolle des Lammes statt. Das sehen wir in der Vision, auch von den Kapitel 4 und 5. Der Hauptzweck der Botschaft in Offenbarung 6, was wir jetzt gerade gelesen haben, besteht darin, den Leser zu warnen. Wer das liest, wird gewarnt. Und ihm die Bedrohung für sein Wohlergehen bewusst zu machen. Wenn er sich der Herrschaft des Lammes nicht unterstellt. Die vier Reiter sollen die Illusion zerstören, dass wir Sicherheit in den Grenzen einer Nation oder eines Staates finden können, in einer florierenden Wirtschaft, in dem Wohlstand oder sogar durch die Fortschritte der Medizin in unserer eigenen Gesundheit finden können. Wir finden in diesen Dingen keine Sicherheit. Diese Reiter der Apokalypse sind da, um uns daran zu erinnern, dass Sicherheit nur in Gott möglich ist. Es wurde viel über den ersten Reiter spekuliert, weil er nicht ganz zu den anderen drei passt. Er reitet ein weißes Pferd, er trägt eine Krone und zieht, um zu siegen. Die Parallele zu Kapitel 19, Vers 11 ist auffällig, wo Jesus, wenn wir das lesen, Kapitel 19, da haben wir eine Beschreibung von Jesus bei seiner Wiederkunft. Er reitet ein weißes Pferd und ihm folgen die himmlischen Herrscharen. Ein Bild von dem wiederkommenden Herrn. Einiges spricht doch hier für Jesus Christus. Tatsache, dass dieser erste Reiter sich von den anderen unterscheidet, weil mit ihm kein Unheil verbunden ist. Hier. Es wird nur gesagt, da kommt ein weißes Pferd und er wird auch gehen, um zu siegen. Kein Unheil wird mit ihm verbunden. Und die Farbe weiß wird in der Offenbarung 14 Mal ausnahmslos in einem positiven Sinne verwendet. Es gibt auch eine Anspielung auf den Psalm 45, Vers 8, wo wir über den Messias lesen. Also gut, es wurde damals natürlich für den König Israel verfasst, dieser Psalm. Aber wir erkennen im Hintergrund auch den Messias. Psalm 45, Vers 8. Gürte dein Schwert an die Seite, du Held, deine Majestät und deine Pracht. In deiner Pracht fahre siegreich einher für die Sache der Wahrheit, der Sanftmut und der Gerechtigkeit. Mehrmals auch im Buch der Offenbarung wird Jesus als Sieger vorgestellt, als Eroberer. Im Kapitel 14, Vers 14 wird Jesus als einer beschrieben, der auf einer weißen Wolke sitzt, eine Krone trägt und eine scharfe Sichel in der Hand hat. Und dann haben wir auch das Bild von Kapitel 19, wo Jesus auf einem weißen Pferd reitet. Also wir sehen, es sind schon viele Argumente, die dafür sprechen, dass dieser Reiter auf dem weißen Pferd vielleicht unser Herrn Jesus Christus ist. Aber es gibt auch andere Argumente, die gegen den Herrn Jesus Christus sprechen. In Zacharja 1 oder auch in Kapitel 6 vom Buch des Propheten Zacharja haben wir verschiedene farbigen Pferde und auch Reitwagen. Dort ist die Rede von solchen Pferden. Und diese Pferde stehen für ähnliche Dinge. Sie symbolisieren ähnliche, vergleichbare Dinge und unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Das ist ein Argument, wo wir sagen, also wir haben hier eine andere Pferde, die haben eine andere Botschaft, die sollen nicht einfach diese Pferde so stark unterscheiden. Es scheint irgendwie eine ähnliche Botschaft zu sein, die vermittelt wird. Der Begriff Eroberung wird an anderen Stellen auch verwendet, um die bösen Mächte zu beschreiben, die die Heiligen unterdrücken. Böse Mächte sind auch Eroberer. Wenn wir an die Geschichte denken, und wir sind hier wahrscheinlich unter der Herrschaft des Kaisers Domitian. Später nach Domitian kommt auch der Kaiser Trajan. Das sind Kaiser, die versucht haben, das Römische Reich nach Osten zu erweitern. Und am Osten damals waren die Parther, die Skythen. Und die Skythen wären auf Bilder als Reiter auf Pferden, die Bögen trugen. Und deshalb hat auch die römische Armee, nachdem sie also schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat mit diesem Pater, entschieden, auch eine Kavallerie mit Soldaten zu haben, die auch Bögen und Pfeile bedienen. Dann ist es auch so, das Dämonische, weil man sagt, okay, also warum trägt auch dieser Eroberer eine Krone? Aber Krone ist nicht unbedingt jetzt ein klares Zeichen für Gott und für Engel oder für seine Agenten. Dämonische Agenten können auch Kronen tragen. Zum Beispiel, das sehen wir in den Heuschrecken von Kapitel 9. Die Heuschrecken, wir werden später sehen, tragen auch Kronen. Und dann in den weiteren Visionen, die ersten vier Posaunen und der Zornschalen, auch Gerichte, diese Visionen sind auch eine Darstellung von Gerichte, ist die gleiche Parallelität auch wahrscheinlich auch bei den vier Reitern hier vorhanden. Da sind Argumente, die gegen den Herrn Jesus sprechen. Aber Ich muss sagen, wir können nicht so mit Sicherheit wissen, was dieser Reiter darstellt. Dann kommt das nächste Siegel. Das Lamm öffnet das dritte Siegel und Johannes sieht ein schwarzes Pferd, das für die Hungersnot stehen soll. Hungersnöte sind eine Konstante in der Geschichte der Völker bis heute. Und interessanterweise war die Regierungszeit von Kaiser Domitian von mehreren Hungersnöten geprägt. Ja, wenn ich mich richtig erinnere, da gibt es auch natürlich auch inzwischen auch ein anderes Pferd, ein feuerrotes Pferd, der den Frieden von der Erde zu nehmen versucht. Und es wurde ihm ein großes Schwert gegeben, ein Bild für die Kriege auch, die auch wahrscheinlich im Folge dieser Eroberung auch stattfinden. Aber dann kommen wir zu dem Pferd, das für die Hungersnot stehen soll. Also diese Hungersnöte, wie gesagt, waren eine Konstante in der Geschichte der Völker bis heute. Und interessanterweise war auch die Regierungszeit von Kaiser Domitian von mehreren Hungersnöten auch geprägt. Der Reiter hält eine Waage in der Hand, das ist ein Bild auch für wahrscheinlich Rationierung des Essens. Es wird genau gewogen, was man verkauft. Und die hier genannten Preise, da sehen wir ein Maß Weizen für einen Denar, das heißt ein Denar ist damals auch der Lohn für eine Tagesarbeit, für einen Arbeitstag. Ein Maß Weizen für einen Denar und drei Maß Gerste für einen Denar. Das sind die Preise, das wissen wir auch von einigen Schriftstellern der damaligen Zeit, die eigentlich mehr als zehnmal höher sind als die normalen Preise, die damals üblich waren für solche Güter. Die von der Hungersnot Betroffenen können also nur begrenzte Menge an Lebensmitteln für ihre Familie kaufen und das Geld reicht wahrscheinlich nicht aus, um andere lebensnotwendige Güter wie Wein und Öl zu kaufen. Daher gab es auch wahrscheinlich keinen Mangel an diesen Gütern, weil die ersten genannten Lebensmittel wesentlicher waren, um Brot zu erstellen zum Beispiel. Und Wein und Öl waren mehr so Luxusgüter. Es kann auch bedeuten, dass diese Hungersnöte diese Dinge nicht betroffen haben. Man weiß zum Beispiel, dass der Kaiser Domitian angeordnet hat, dass die vielen Weinstöcke in Kleinasien auch ausgerissen werden, weil wahrscheinlich gab es eine Überproduktion an Wein und Öl auch. Dann kommen wir zu dem Öffnen des weiteren Siegels in Vers 17. Vers 8, Entschuldigung. Ich sah und siehe ein fahles Pferd, der darauf saß, dessen Name ist der Tod und das Totenreich folgt ihm nach. Und ihnen, also dem Tod und dem Totenreich, wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten, mit dem Schwert und mit Hunger und mit Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Der Name dieser Farbe, ist hier auf Deutsch Pfahl übersetzt wird, ist auf Griechisch Chloros. Und daher haben wir auch auch Chlor, das Chlorgas, Chlor genannt, weil es auch eine gelb-grüne Farbe hat. Also es ist eine gelb-grüne Farbe offensichtlich hier. Und dieser Reiter symbolisiert nicht nur die Krankheit, die Pest, wie oft angenommen, sondern auch alle anderen Übel. Das Totenreich folgt ihm nach, wird auch gesagt. Ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit dem Schwert, mit dem Hunger mit der Pest und durch die wilden Tiere der Erde. Also eine Wiederholung der Nöten, der Gefahren, der Katastrophen, die schon stattgefunden haben aufgrund von Krieg, aber auch werden hier hinzugefügt zu Krankheit, Pest und wilde Tiere der Erde. Wilde Tiere der Erde, wahrscheinlich ist auch da zu symbolisieren, dass die aufgrund dieser Katastrophen die Bevölkerung abnimmt auf der Erde. Sollen wir die Zahl hier, es steht die vierte der Bewohner der Erde werden getötet, so eine gewaltige Zahl, auch im Mittelalter, als die Pest sich verbreitet hat. Wir wissen, dass die Bevölkerung sehr, sehr, sehr zurückgegangen ist. Soweit ich weiß, gab es in Europa nicht mehr als ungefähr 20, 25 Millionen Einwohner, nachdem die Pest so große Schaden angerichtet hatte. Aber hier es ist es eine gewaltige Zahl, die wir haben, also ein Viertel der Erde. Und hier stellt sich die Frage, wie sollen wir diese Zahl hier verstehen und interpretieren? Ist es eine literale Zahl, buchstäblich, oder ist es symbolisch gemeint? Das ist auch einer der Gründe, warum auch einige Leute sagen, da es noch nie auf der Erde passiert ist, solche Dinge, dann kann es nur in der Zukunft noch geschehen. Aber ich denke hier, dass diese Zahl symbolisch ist. Das Ausmaß der Plagen, die die Bewohner der Erde treffen, ist noch begrenzt. Ein Viertel. Das heißt, es ist eine große Zahl, aber das ist noch begrenzt. Und wenn wir weiter die weiteren Plagen später in den weiteren Kapiteln der Offenbarung sehen, sehen wir, dass es noch schlimmer wird. Wenn die sieben Posaunen geblasen werden, dann wird ein Drittel der Dinge betroffen. Drittel der Menschen, Drittel der Natur werden getroffen, eine Steigerung. Und dann kommen auch die Schalen des Zornes Gottes dann als endgültige Reihe an Gerichten. Und dann wird die Gesamtheit, also 100% der Lebewesen, der Dinge, die auf der Erde sind, werden auch betroffen. Also wir sehen eine Steigerung. So, um zu sagen hier, dass die Wehen immer stärker werden bis zu dem Tag, wo Gott endgültig die Erde richten wird. Diese Gerichte verschärfen sich, je näher wir dem Ende kommen. Es ist davon auszugehen, dass vor der Wiederkunft des Herrn, dass es noch schlimmer werden wird. Dann kommen wir zu der Öffnung des fünften Siegels und diese Öffnung leitet etwas anderes ein. Es ist nicht mehr von einem Urteil die Rede, von einem Gericht, sondern von einer Bitte um ein endgültiges Urteil. Da sehen wir die Märtyrer, die Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die umgebracht worden sind, die bitten Gott um Rache, um endgültiges Gericht über die Bewohner der Erde, die sie getötet haben. Als ob, könnte man sich fragen, in den Augen dieser Menschen die bisherigen Gerichte nicht ausreichen würden. Kann sehen, also warum noch mehr Gerichte ist. Was macht Gott? Er übt schon ein Gericht. Aber sie wollen noch mehr. Sie sagen, wann? Wie lange noch, Herr? Zögerst du hinaus, also dein endgültiges Gericht jetzt auszuschütten? Hier wird es wahrscheinlich auf Sacharja, Kapitel 1, Vers 12, deshalb ist auch das Buch des Propheten Sacharja sehr entscheidend für unser Verständnis der Offenbarung, weil es geht auch um apokalyptische Bilder dort. Sacharja, Kapitel 1, Vers 12, sehen wir das Volk Israel nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft wieder im Lande Israels, und man könnte sagen, alles ist gut. Aber wir lesen zum Beispiel im Buch des Propheten Sacharja oder Haggai, dass es dem Volk nicht so gut ging. Und deshalb fragte sich auch das Volk, Herr, wir sind jetzt zurück aus der Gefangenschaft. Wir haben so verstanden, dass dein Zorn über uns befriedigt wurde. Warum, wenn es so ist, geht es uns immer so schlecht? Warum sind wir so klein? Warum werden wir weiterhin verfolgt? Das sehen wir zum Beispiel im Buch des Nehemias zum Beispiel. Welche Anfechtungen die Juden damals erlebt haben, also nicht nur da, sondern auch vorher bei dem Wiederaufbau des Tempels, aber auch vor allem bei dem Wiederaufbau der Mauer Jerusalems. Und dort lesen wir in Zacharja 1, Vers 12, es ist nicht das Volk, das spricht, sondern der Engel des Herrn spricht stellvertretend für das Volk. Herr der Herrscharen, also der Engel des Herrn wendet sich an Gott und sagt, Herr der Herrscharen, Herr Zebaoth, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Also wir sehen hier, im Grunde genommen, wie sollen wir das verstehen? Also das Volk Gottes des Neuen Bundes, die Gemeinde, leidet unter Verfolgung, unter Benachteiligung. Und obwohl Gott die Gerichte auf die ungläubige Welt fallen lässt, hat man den Eindruck, dass was eigentlich dieses Volk will, wonach sie sich sehnen, ist eigentlich Ruhe, Trost, Befreiung von den Nöten. Aber das geschieht nicht. Und deshalb diese Frage auch, ja. Warum? Wie lange noch zögerst du dein Gericht aus und übst du nicht Rache an diejenigen, die uns getötet haben? Johannes sieht hier die Seelen dieser Märtyrer unter einem Altar und sie schreien nach Rache. Und dieser Anblick wirft viele Fragen auf. Zunächst einmal, warum wird von Seelen gesprochen hier? Ja, da es sich um eine Vision handelt, müssen wir sehr vorsichtig sein, wenn wir sowas lesen. Seele zum Beispiel auf Hebräisch, Nefesh, bedeutet ein Lebewesen. Aber hier ist es griechisch. Für die Griechen gibt es eine Unterscheidung zwischen Seele und Leib. Hier sind das Menschen, die offensichtlich gestorben sind. Das sind Verstorbene. Das sind ihre Seelen, die Johannes hier sieht. Aber das bedeutet vielleicht, dass diese Verstorbenen in Christus sich in einem bewussten Zustand bei Gott befinden und auf die Auferstehung ihres Leibes warten. Und ich glaube, dass die Bibel tatsächlich, wir haben hier einen Vers, der deutlich sagt, dass nach unserem Tod unsere Seele zu Gott gehen und dass wir dort die Gemeinschaft mit Gott genießen in der Erwartung der Auferstehung. Obwohl es sehr viele Kirchenlehrer heute, die was anderes sagen. Von welchem Märtyrer ist es die Rede? Viele Christen sehen in diesem Märtyrer diejenigen, die in der großen Trübsal nach der Entrückung der Gemeinde sterben werden. Also nach dieser Auffassung gibt es Entrückung der Gemeinde, dann kommen dreieinhalb Jahre Ruhe, wo die noch auf der Erde sind, hauptsächlich Juden, einen Bund mit dem Antichrist machen werden. Und nach diesen dreieinhalb Jahren wird sich der Antichrist gegen diese Juden wenden und wird sie verfolgen. Und es werden andere Menschen auch da sein in Jerusalem, vielleicht aus den Nationen, die sich noch nicht bekehrt haben, die nicht zu der Gemeinde gehörten, die sich auch bekehren werden und sie werden auch von dem Antichrist verfolgt und sie sterben, sie werden verfolgt. Aber ich glaube es nicht. Wir haben ernsthafte Gründe anzunehmen, dass es sich hier um die Märtyrer aller Zeiten handelt. Also wir haben schon mal gesehen, dass damals die Gemeinde verfolgt wurde und ganz besonders unter der Herrschaft des Kaisers Domitian und dann später unter Trajan und weiteren Kaisern bis zum 4. Jahrhundert nach Christus. Die Gemeinde wird stark verfolgt werden. Es wird den Christen, die sich zu Christus bekennen, viel kosten, auch Christus zu bekennen. und viele werden sterben. Und ich glaube, dass es hier, dass diese Märtyrer auch gemeint sind. Auch weitere Märtyrer. Heute noch gibt es unheimlich viele Märtyrer. Menschen, die, weil sie an Christus glauben, sich fürchten sollen, dass sie das Leben verlieren. Denken wir an Nordkorea oder viele muslimische Länder oder unter der kommunistischen Herrschaft in der Sowjetunion, in China, sind zahlreiche Menschen wegen ihres Glaubens gestorben. Und ein Argument, der gegen diese Auffassung der Märtyren wehen der Trübsal, die eigentlich nur 3,5 Jahre lang sein soll, ist auch die Tatsache, dass wenn es sich hier um eine kurze Zeitspanne handeln würde, also 3,5 Jahre, wie gesagt, warum sollten die Märtyrer dann das Gefühl haben, dass Gott zögert, Gericht zu halten? Es erinnert her an das Argument, das Petrus in seinem zweiten Brief gegenüber denen, die die Wiederkunft des Herrn anzweifelten, weil sie dachten, also wann kommt er denn wieder? Also ja, und das waren vielleicht ein paar Jahrzehnte nach der Himmelfahrt Christi. Also das Argument, das Petrus vorbringt, nämlich, dass Gott seine Verheißung nicht hinauszögert, sondern dass 1000 Jahre für ihn wie ein Tag sind. Also dieses Verhalten hier der Heiligen, der verstorbenen Heiligen, die als Märtyrer gestorben sind, spricht für eine ziemlich lange Zeitspanne. Sie sind unter dem Altar. Welcher Altar ist gemeint hier? In dem, was Johannes im Himmel gesehen hat bisher, war bislang nicht von einem Altar die Rede. Wir haben gesehen, vielleicht das Einzige, was sich in irgendeiner Weise auf das Heiligtum, auf dem Tempel bezieht, waren diese 7 Lampen, die vor dem Thron Gottes gebrannt haben. Oder die goldenen Schalen, die mit Weihrauch gefüllt waren, die die Gebete der Heiligen darstellen. Also wir sehen schon, das war symbolisch. Also diese Schale mit Weihrauch symbolisieren die Gebete der Heiligen. Die Erwähnung eines Altars im Zusammenhang mit dem Märtyrer erinnern an den Opfercharakter ihres Todes. Sie gestorben sind, sind sie als Opfer gestorben. Sie haben mit ihrem Blut bezahlt, wie Jesus Christus auch mit seinem Blut bezahlt hatte. Natürlich ist ihr Opfer, hat nicht den gleichen Charakter wie das Opfer unseres Herrn. Es dient nicht irgendwie jemand mit Gott zu versöhnen. Aber sie haben ihr Leib als ein wohlgefälliges Opfer dargebracht. Es ist wahrscheinlich nicht hier der Bronzealtar gemeint, der eherne Altar, der vor dem Tempel stand, sondern vielmehr ist hier der Räucheraltar gemeint, der sich im Inneren des Heiligtums ganz in der Nähe des Vorhangs befand und auf dessen Hörner ebenfalls auch Blut gespritzt wurde. Es wurde auf diesem Altar nicht nur Weihrauch dargebracht, sondern auch bei vielen Gelegenheiten, zum Beispiel nicht nur am Yom Kippur, sondern oft wurde Blut auch auf diesem Altar gesprengt. Eine weitere Frage, die wir auch stellen müssen, ist, ob es legitim ist, dass ein Christ Gott um Rache bittet. Wir lesen hier, diese Heiligen bitten Gott um Rache. Es ist angebracht, dass ein Christ um Rache bittet. Sollte er nicht vielmehr um die Bekehrung seiner Verfolger bitten? Ich denke, dass diese Reaktion vollkommen vereinbar mit dem ist, was Paulus in Römer 12 sagt, nämlich, dass wir nichts Böses mit Bösen vergelten sollen, sondern uns mehr auf dem Herrn verlassen sollen. Aber in Vers 19, Kapitel 12 des Römerbriefes sagt Paulus Folgendes: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Das ist genau, was diese Heiligen hier tun. Sie wollen sich nicht selbst rächen, sondern sie können es auch nicht. Sie sind zu schwach, sie sind gestorben. Aber sie bitten Gott um Gerechtigkeit. Paulus sagt: Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Ja, dann kommen wir zum sechsten dieser Siegel hier. Als Jesus das sechste Siegel öffnet, kommt es zu einem heftigen Erdbeben sowie zu kosmischen Zeichen von unvorstellbarer Stärke und Ausmaß. Einige haben versucht, das Ausmaß dieser Phänomene zu relativieren, vor allem diejenigen, die denken, dass sie Teil dieser Gerichte, die während der 70-Jahr-Wochen stattfinden sollen. Sie müssen unbedingt solche Geschehnisse relativieren, weil es ist Tatsache, dass die Geschichte weitergeht. Danach kommen noch weitere Sachen. Aber es ist unbestreitbar, dass diese Bildsprache hier, die uns gegeben wird, typisch ist für das Ende der Welt und für das jüngste Gericht. Das hier im Zusammenhang mit diesem kosmischen Phänomen erwähnte Erdbeben verweist auf das, was wir zum Beispiel in Hebräer Kapitel 12, Vers 26 über das Ende der Welt lesen. Nämlich, dass Gott nicht nur die Erde erschüttern wird, wie bei der Gabe oder Weitergabe des Gesetzes, sondern auch den Himmel erschüttern wird, sagt uns der Autor des Hebräerbriefes. Und er weist auf das Endgericht hin. Eine wichtige Frage ist, ob diese Dinge wörtlich oder bildlich zu verstehen sind. Wiederum, es ist oft eine Frage, die sich stellt. Was ist denn da tatsächlich gemeint? Wie sollen wir uns diese Dinge vorstellen? Und viele Christen neigen dazu zu sagen, ja, das ist buchstäblich, weil die Bibel immer buchstäblich zu verstehen ist. Ist es wirklich so? Zunächst ist zu bemerken, dass diese Art von Bildern im Alten Testament üblich ist. Also wenn wir das lesen, ja, gut, es spricht auch natürlich vielleicht für die Leute, die das relativieren wollen. Aber dann müssen sie auch annehmen, dass die Bibel nicht immer buchstäblich spricht, sondern auch bildlich. Weil im Alten Testament ist es eine Bildsprache, die oft verwendet wird. Zum Beispiel Jesaja, Kapitel 34, Vers 4, in Bezug auf das Gericht über Edom. Edom war ein relativ kleines Land. Ja, und ja, Jesaja verspricht wahrscheinlich, Jesaja spricht im 8. Jahrhundert, aber er spricht über ein Gericht, was Edom später treffen wird, wenn die Babylonier, also viel später, dann im 6. Jahrhundert auch Israel in Gefangenschaft versetzen wird. Er sagt, dass das Gericht über Edom, ein relativ kleines Land, und schauen wir die Sprache, die verwendet wird. Das gesamte Heer des Himmels wird vergehen und die Himmel werden zusammengerollt wie eine Buchrolle und all ihr Heer wird herabfallen, wie das Laub am Weinstock herabfällt und wie die verdorrte Frucht des Feigenbaums. Denn mein Schwert ist trunken geworden im Himmel, siehe, es wird herabfahren auf Edom. Zum Gericht über das Volk, das ich mit dem Bann belegt habe. Also ein ziemlich begrenztes Gericht. Wir können uns nicht vorstellen, dass die Sterne des Himmels auf das kleine Land Edom fallen hier. Es ist eine bildliche Sprache, eindeutig. Man könnte also meinen, dass es sich um eine besonders literarische Form handelt, wenn es um das Gericht geht. Aber das Problem ist, dass Petrus in seinem zweiten Brief eine Situation beschreibt, die wir nicht einfach als Metapher verstehen sollen oder können. Wenn Petrus sagt im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3, es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Wie sollen wir uns das vorstellen? Ja, ich denke, die Realität liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Am Ende der Welt wird die Materie nicht völlig ausgelöst werden, Man denkt, die Materie im ganzen Universum wird nicht notwendigerweise verschwinden und etwas anderes, vielleicht dunkle Materie oder dunkle Energie, Platz schaffen. Das glaube ich nicht. Die Umwälzungen werden so gewaltig sein, dass sich die Welt, wie wir sie heute kennen, grundlegend verändert wird. Es wird eine ganz, und die Beschreibung, die wir auch in der Offenbarung haben, sprechen dafür, das wird eine ganz andere Welt sein. Aber auch mit Dingen, die wir schon kennen, die wir uns heute schon vorstellen. Warum geht die Erzählung in den folgenden Kapiteln weiter, wenn dieses siebte Siegel das Ende der Welt markiert? Wie bereits erwähnt, besteht das Ziel der Offenbarung nicht darin, uns eine genaue Chronologie der Ereignisse zu geben. Wenn wir die Offenbarung lesen, sollen wir uns hüten, eine Chronologie zu sehen hier. Das kommt nach dem und nach dem kommt das. Wir haben gesehen, das ist oft eine Wiederholung von der gleichen Realität, die uns geschildert wird. Anhand von verschiedenen Szenen und Beleuchtungen wird uns gezeigt, wie Gott seinen Erlösungsplan erfüllt. Und Wiederholung, das wissen alle Pädagogen, ist gut. Es ist durch Wiederholung, dass wir lernen. Die Ereignisse, die durch die Öffnung des sechsten Siegels ausgelöst werden, sind Gottes Antwort auf die Frage der Märtyrer. Wie lange noch? Ja, als das fünfte Siegel eröffnet wird, stellen die Märtyrer die Frage, wie lange noch, Herr? Und die Antwort des Herrn kommt prompt mit der Öffnung des sechsten Siegels. Jetzt! Herr, wie lange noch? In der Vision des Johannes lässt die Antwort Gottes nicht lange auf sich warten, sondern sofort kommt, anschließend. Die Zeit ist kurz, auch wenn wir in der Realität den Eindruck haben, dass Gott mit seinem Eingreifen lange zögert. Also das ist hier als eine Ermutigung zu fassen, zu verstehen. Gott sagt, es kommt bald, Jesus kommt bald. Und das ermutigt uns auch, geduldig zu warten. Ich komme zum Schluss. Was lernen wir aus diesen Gerichten der sechs Siegel? Wir werden das nächste Mal, dass es noch ein siebtes Siegel gibt. Zunächst einmal, dass das, was Jesus am Ölberg angekündigt hat, in der Geschichte tatsächlich eingetreten ist. Also ich diskutiere oft mit Menschen auf der Straße und ich sage, lest doch mal die Bibel. Also hier geht es nicht um die Prophezeiungen von Nostradamus, die so unklar sind, dass man sie irgendwie deuten kann, wie man will. Hier sind das genaue Prophezeiungen, die Jesus macht. Jesus sagt, bis zum Ende der Geschichte werden diese Zustände immer vorhanden sein. Es wird immer Hungersnöte, es wird immer Kriege, es wird immer Krankheit geben. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, als damals die Wissenschaften, die Technik große Fortschritte gemacht hat, gab es eine Philosophie namens Positivismus. Und die Anhänger dieser Philosophie gesagt haben, in 100 Jahren wird die Menschheit in der Lage sein, alle Probleme zu lösen. Wir sehen, wo wir heute stehen. Aber Jesus hat gesagt, es werden bis zum Ende Kriege geben, Hungersnöte, Krankheit. Die Krankheit wird nicht endgültig besiegt werden. Wir sehen auch, dass obwohl ein großer Teil des Leidens, das unsere Welt erfährt, auf die Sünde zurückzuführen ist, die Bibel ist klar, Leid ist hauptsächlich auf die Sünde zurückzuführen. Nicht allen Übels. Es gibt auch natürliche Katastrophen, die geschehen, wo man sich fragt, warum lässt Gott das zu? Aber ein Großteil des Leidens ist auf die Sünde der Menschen zurückzuführen und wird von den Menschen verursacht. Aber trotzdem, dass Gott bereits seine Gerichte gegen eine rebellische Menschheit ausübt, hier ist es ein klarer Hinweis dafür, dass Gott in der Geschichte die Menschen richtet. Und das widerspricht dem Bild, was viele Menschen heute haben, dass Gott ein liebender Gott ist, der nicht will, dass die Menschen leiden. Das ist nicht, was wir hier sehen. Gott bestraft die Menschheit durch seine Gerichte in der Hoffnung, dass die Menschen umkehren, dass sie Buße tun und seine Königsherrschaft anerkennen. In Vers 16 ist vom Zorn des Lammes die Rede. Ist das nicht eine seltsame Aussage? Kennt ihr, habt ihr schon ein Lamm gesehen, das zornig ist? Seltsam, oder? Wir stellen uns meistens ein Lamm als ein niedliches, harmloses Tier vor. Hier hat es auch eine Absicht. Und diese Absicht ist klar. Wie der Prophet Jesaja im Kapitel 53 seines Buches sagt, wird der, der sich vor Gott erhoben hat wie eine schwache Pflanze, wie ein Spross aus vertrocknetem Boden, der nichts hatte, was uns gefiel. Und die Rede, wir wissen, ist von dem Herrn Jesus. Dieser Knecht des Herrn wird seine Augen sätigen und der Arbeit um der Arbeit seiner Seele willen. Die Frage ist, also die Rede ist von seinem Werk am Kreuz, dass er sein Leben gegeben hat. Der gerechte Knecht Gottes wird viele Menschen rechtfertigen, ihre Missetaten auf sich nehmen und am Ende seinen Anteil mit den Großen erhalten. Das ist die Botschaft der Offenbarung und deshalb wurde auch ein Buch mit diesem Titel geschrieben, das Lamm wird triumphieren. Und wir sind dabei, wenn wir an ihn glauben. Amen. Amen.